Ihnen und euch allen heute Morgen ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst hier in unserer Kirche und an den Telefonen. Frage an Sie. Zunächst, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Haben Sie das Lied erkannt, das mit der Orgel gespielt wurde? Es ist ein super schönes Lied. Ich lese mal vor und es ist auch super schön gespielt worden. Allein zu dir, Herr Jesu Christ, mein Hoffnung steht auf Erden. Ich weiß, dass du mein Tröster bist. Kein Trost mag mir sonst werden. Von Anbeginn ist nichts erkoren auf Erden, ward kein Mensch geboren, der mir aus Nöten helfen kann. Ich ruf dich an, zu dem ich mein Vertrauen han. Die Melodie ist so inhaltsschwer wie der Text. Wunderbar. Heute ist der Sonntag Invocavit. Heute beginnt die Passionszeit. Und in dieser Zeit des Kirchenjahres machen wir uns zusammen mit der Christenheit aller Zeiten bewusst, wie schwer der Weg des Leidens für Jesus war, bis zu seinem Tod am Kreuz. Ständig begleitete Jesus die Versuchung, diesem Leiden auszuweichen. Aber Jesus blieb immer bewusst, wozu er auf diese Erde gekommen war, nämlich um die Menschheit, uns alle zu erlösen von der Macht des Teufels, der es immer darauf anlegt, wie damals Jesus, auch uns von Gott zu trennen, von seinem Willen zu trennen, auch auf listige Weise. Davon hören wir heute auch in der Predigt. Und warum Jesus der Versuchung widerstand, zeigt der Leitspruch zum heutigen Sonntag aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich wünsche uns allen heute in diesem Gottesdienst, dass wir ganz neu erkennen, wie wichtig es ist, bewusst in der Spur von Jesus und unter seiner Führung zu leben, damit wir unter seinem Schutz an Leib und Seele bewahrt bleiben. Ich danke herzlich allen, die im Gottesdienst heute mitwirken, einschließlich Präppis und Konfis, die auch am Schluss die Liedertafeln abstecken, helfen. Wir singen ein Lied zur Gitarre und Orgel, das Lied »Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt«. Und dieses Lied, das ist also hier drauf auf dem Zettel. Und auf der Rückseite der Predigttext, weil der doch recht lang ist, dann doch gut zum Mitlesen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen das erste Lied, 445, die Strophen 1 bis 5, Gott des Himmels und der Erde.
Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist, erhält. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein nicht mächtig worden ist. Lass die Nacht auch meiner Sünden jetzt mit dieser Nacht vergehen. O Herr Jesu, lass mich finden, deine Wunden offen stehen, da alleine Hilf und Rat ist für meine Missetat. Hilf, dass ich mit diesem Morgen geistlich auf erstehen mag und für meine Seele sorgen, dass, wenn nun dein großer Tag uns erscheint und dein Gericht, ich davor erschrecke nicht. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind hier zusammen, um miteinander auf Gottes Wort zu hören, ihn mit unserem Gebet und Lob anzurufen. Gott begegnet uns mit seiner großen Güte, mit seiner unverdienten Güte. Und wir haben uns von ihm getrennt, indem wir nicht zuerst nach seinem Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen durchgesetzt haben. Wie oft? In dieser Weise haben wir gesündigt in Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Gottes Wort sagt, dass wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können vom Wesen der Sünde und Versuchung. Aber wir dürfen sehen auf Christus und in diesem Blickwechsel hin zu ihm mit dem Zöllner beten: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört die frohe Botschaft: Gott hat uns nicht uns selbst überlassen. Er hat seinen Sohn gesandt und Jesus ist für alle Welt und für uns zur Schlüsselperson geworden, zum Heil Gottes, damit wir den Weg ins Paradies wiederfinden, das wir verloren haben. Jesus Christus ist deshalb für uns gestorben. Durch ihn finden wir Vergebung
und werden befreit, als Kinder Gottes zuversichtlich zu leben. Und wer das im Glauben annimmt als Getaufter, das heißt von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird gerettet werden. In dieser Zuversicht befestige und erhalte uns alle Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Wir sprechen den Psalm 25 bei der Nummer 801,6. Sie als Gemeinde lesen bitte die violett unterlegten Zeilen. Ich beginne mit dem Leitvers. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte, weil du selbst gesagt hast, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und nun hilf uns, dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir aus der Kraft deiner Liebe und deines Führens ein gesegnetes Leben führen können. Darum bitten wir dich, unseren Heiland und Herrn, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Liebe Gemeinde, an Weihnachten haben wir mit der Christenheit gefeiert, dass Gott in Jesus wahrer Mensch wurde. Für Jesus bedeutete Menschsein auch versuchlich sein, wie schwer das für Jesus war. Vielfältigen Versuchungen durch den Widersacher Gottes, den Teufel zu widerstehen, sei es die Versuchung durch unsere menschliche Triebe oder von Geld, Macht und Ansehen. Und indem der teuflische Versucher sogar Gottes Wort missbraucht. Davon hören wir heute Morgen im Evangelium nach Matthäus im 4. Kapitel in den Versen 1 bis 11. Nach seiner Taufe durch Johannes wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm: In der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und dienten ihm, indem sie für ihn sorgten. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Nun wollen wir miteinander unseren christlichen Glauben an den dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Wir sammeln dabei den Klingelbeutel ein. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es wohnen. Dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt.
dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben rote Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es wohnen.
Es gibt, liebe Gemeinde, eigentlich nur zwei Lebenshaltungen. Die eine, entweder es dreht sich mein Leben und auch meine Religiosität um mich selbst, oder es dreht sich mein Leben und auch meine Religiosität um Gott. Ein Dazwischen gibt es nicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Herr, wie sollen wir der Macht des Teufels widerstehen, der ein Meister der Lüge und der Raffinesse ist? Wir können es nur mit deiner Hilfe und deinem Wort, und dafür danken wir dir. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und Licht für unseren Weg. Deshalb bitte segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören heute eine der scheinbar bekanntesten Geschichten der Bibel. Ich sage scheinbar, man denkt ja, man kennt die Dinge. Ha, wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann tun sich einem manchmal Welten auf, Horizonte. Und so ist es wohl auch bei der Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Erstes Buch Mose, Kapitel 3. Deswegen ist auch es gut möglich und sinnvoll, dass wir auch den Text, den ich jetzt vorlese, die Geschichte mitlesen, dass wir alle mitlesen können, um es noch besser zu verinnerlichen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange: Von fast allen Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum in der Mitte, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau: Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein, dann gab sie ihrem Mann davon. Und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte: Wo bist du? Der Mensch antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau: Was hast du getan? Die Frau erwiderte: Die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er: Jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er: Du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen, du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch, Adam, gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen, die zog er ihnen an. Da sprach Gott, der Herr: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er ewig, für immer. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg. Er musste von nun an den Ackerboden bearbeiten, aus dem er gemacht war. Gott jagte den Menschen fort. Östlich des Gartens Eden stellte er Cherubim, Engel, und das lodernde Flammenschwert auf. Die sollten den Zugang zum Baum des Lebens bewachen. Soweit diese Geschichte, auf die natürlich während der Predigt immer wieder speziell Bezug genommen wird. Man könnte, liebe Gemeinde, denken: Was haben uns da bloß Adam und Eva mit dem verbotenen Griff nach der Frucht im Garten Eden eingebrockt? Denn an den Folgen ihres Ungehorsams Gott gegenüber hat die Menschheit einschließlich bis heute zu tragen. Jenseits von Eden, also außerhalb des Paradieses, führen wir nun als sterbliche Menschen ein Leben, das von mancher Mühsal und Last, von Sorgen und Ängsten geprägt und vom Scheitern bedroht ist. Wir müssen wir also Adam und Eva den Vorwurf machen, dass sie uns durch ihr Verhalten die Suppe eingebrockt haben, die wir nun seither auslöffeln müssen? So wird immer wieder mal gefragt. Aber wir ahnen schon, so einfach können wir es uns nicht machen mit dieser Geschichte. Mit dieser Geschichte wird uns nämlich ein Spiegel vorgehalten. Was hier von Adam und Eva berichtet wird, das ist bis heute typisch für das Verhalten, durch das sich die Menschheit, einschließlich wir, uns von Gott, unserem Schöpfer, getrennt haben. Für diese Trennung von Gott steht das Wort Sünde. Diese Geschichte beantwortet treffend die Fragen, was genau die Sünde ist und warum wir Sünder sind. Aber sie beantwortet Gott sei Dank noch mehr Fragen. Beginnen wir zunächst mal mit diesem Dialog der Schlange mit Eva. Die Schlange, die listiger ist als alle Tiere des Feldes, verkörpert in der Geschichte die Verführungsmacht des Bösen und zum Bösen. Und diese Verführungsmächte, die kennen wir. Überall werden Menschen zum Bösen verführt und lassen sich verführen. Und hier plötzlich tritt sie als Versucherin an Eva heran. Von Anfang an wird deutlich, dass die Sünde kein verhängnisvolles Schicksal ist, dem der Mensch willenlos ausgeliefert wäre. Eva muss nicht der Versuchung erliegen. Sie kann ihr widerstehen und sich entscheiden, nichts zu tun, als was Gott ausdrücklich erlaubt. Leicht ist es nicht. Aber umso wichtiger ist es, die Verführungskunst des Bösen zu durchschauen. Im Kapitel davor lesen wir, das hatte Gott in seiner Dienstanweisung, übrigens an Adam, zunächst großzügig erlaubt: Von allen Früchten im Garten dürft ihr essen, mit der einzigen Einschränkung, aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Doch die Schlange verfälscht die Worte Gottes geradezu in ihr Gegenteil. Durch die Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Wir kriegen es ja als wache Zuhörer mit, dass mit dieser Frage die Schlange auf eine sehr raffinierte Weise die Worte Gottes verdreht und auch unterstellt, Gott würde alles Gute verbieten. Sie will das Vertrauen zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer zerstören, indem sie Misstrauen gegen Gott sät und Gott vorwirft, dass er es nicht wirklich gut meint. Er gönnt dem Leben, dem Menschen nicht, dass sie das Leben genießen. Aber Eva wusste von Adam genau, was Gott gesagt hatte und zitiert das tatsächliche Gebot Gottes richtig. Von allen Bäumen dürfen wir essen, nur von diesem einen nicht. Aber die Schlange hat ihren Blick insgeheim schon, das sind ja Dinge, die man erst später merkt, insgeheim schon gelenkt auf den Baum. Denn sie übertreibt das Gebot Gottes in ihrer Antwort auf die Schlange und sagt, Gott hat uns angewiesen, die Früchte am Baum der Erkenntnis nicht einmal anzurühren. Das hatte Gott so nicht gesagt. Aber wir merken hier, dass plötzlich Eva unbewusst die Sichtweise der Schlange übernimmt, als sei Gott ein hartherziger Gebieter, der ihnen nicht einmal erlaubt, die verbotene Frucht anzufassen. Eva ist vom Keim der Verführung bereits angesteckt. Die Schlange spürt sofort, dass sie jetzt Eva am Wickel hat und fährt daher schnell schweres Geschütz auf. Vollmundig verspricht sie Eva, wenn ihr das Gebot übertretet, werdet ihr keineswegs des Todes sterben, sondern ihr werdet den vollen Durchblick haben, Gott ebenbürtig sein und alles wissen und können. Es ist eine verlockende Perspektive. Und dazu kommt, dass die Sünde hier in ihrer konkreten Gestalt, der Griff und der Genuss der verbotenen Frucht, ja keineswegs als etwas Schmutziges oder moralisch Verkommenes dargestellt wird, sondern dass sie die niedrigen Instinkte des Menschen anspricht. Nein, die Sünde in unserer Geschichte zeichnet sich sogar dadurch aus, dass sie ansehnlich ist, attraktiv und appetitlich, ästhetisch. Der Baum mit seinen Früchten, so lesen wir im Bibeltext, waren eine Augenweide und verlockend, weil sie Klugheit versprach. Wer will da noch widerstehen? Und so kommt es, dass beide zu der verbotenen Frucht greifen und davon essen,
erst Eva, danach auch Adam, ohne dass Eva ihn dazu verführen müsste. Und das Ergebnis, es werden ihnen die Augen aufgetan. Die Schlange hat ja nicht ganz Unrecht gehabt. Aber ihnen werden die Augen aufgetan, anders als es ihnen die Schlange versprochen hatte. Statt den großen Durchblick zu bekommen, wird ihnen ihre Nacktheit bewusst. Sie fühlen sich mit einem Mal bloßgestellt. Da ist irgendetwas in ihrer Seele zerbrochen. Und sie schämen sich und versuchen, ihre Blöße notdürftig zu bedecken. Die vertrauensvolle Unbefangenheit in ihrer Beziehung ist dahin. Schon bald werden sie sich gegenseitig Vorwürfe machen und sich dadurch entzweien. Und noch schlimmer als die Beschädigung ihrer Beziehung ist die Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zu Gott, ihrem Schöpfer. Denn mit einem Mal haben sie Angst vor Gott und versuchen, sich vor ihm im Garten zu verstecken. Liebe Gemeinde, der Sündenfall von Adam und Eva hält uns einen Spiegel vor für unser Leben heute und unser Verhalten. Ich bin überzeugt, dass sich in vielen Menschen ganz tief drinnen eine Art Urmisstrauen gegenüber Gott eingewurzelt hat. Viele Menschen denken völlig zu Unrecht falsch über Gott. Sie denken, Gott ist einer, dem man sowieso nie recht machen kann, der uns den Spaß am Leben nicht gönnt, der überall Gebots- und Verbotsschilder aufstellt und unser Leben einengen will. Sie können nicht glauben, dass Gott uns wahre Freiheit schenken will. Sie verwechseln Gott mit Zerrbildern ihrer eigenen Fantasie, mit einem himmlischen Staatsanwalt, der uns unsere Fehler vorhält, um uns klein zu halten. Raffinierterweise kann es sogar so sein, dass man Gott so in die Ecke schiebt, in so diese Ecke des Staatsanwalts, weil man damit ein besseres Gewissen hat, zu sagen, na, der Gott ist ja sowieso zum Vergessen, weil ich weiß es dann irgendwie doch besser. Also es ist richtig raffiniert, was hier abläuft, aber genau mit diesem Virus des Misstrauens, auf der Grundlage einer raffinierten Verführung und Lüge, hat der Böse in der Schlange die Menschheit infiziert und auch uns. Und dann wird aus dem Misstrauen ein handfester Vorwurf, dass Gott ein engherziger, um seine Allwissenheit und seine Allmacht besorgter Diktator, Despot ist, dem das Leid der Welt ja eh egal ist, der sich einen Dreck um die Not und das Elend der Menschen schert. Wie viele Menschen setzen Gott auf die Anklagebank und rufen: Gott, wie kannst du nur all das zulassen? Mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Da spiele ich lieber selber Gott und bin mein eigener Herr und lass mir von keinem mehr in mein Leben hineinreden, erst recht nicht von Gott, selbst wenn er existieren würde. Liebe Gemeinde, so weit kann man kommen, wenn man sich vom Bösen hat verführen lassen. Statt der ersehnten großen Freiheit versinken gerade in unseren Tagen immer mehr Menschen in bedrückenden Ängsten, einengenden Abhängigkeiten und lebensbedrohlichen Süchten. Und Zusammenleben wird zunehmend durch egoistisches Anspruchsdenken, liebloses Verurteilen von Andersdenkenden oder auch schamloses Verbreiten von Lüge als alternative Wahrheiten verkauft, belastet und zerstört. Immer häufiger zeigt sich die Wahrheit. In Wahrheit sind wir wie Adam und Eva nach dem Genuss der verbotenen Frucht durch die Weigerung auf Gott zu hören, wie nackt und bloßgestellt. Natürlich haben wir Angst davor, nackt und bloßgestellt, an den Pranger gestellt zu werden, wie man es früher im Mittelalter oft gemacht hat oder in den sozialen Medien heute auch. Wir schämen uns und wir haben keinen Frieden. In der Bibel steht, die Gottlosen haben keinen Frieden. Die Sündenfallsgeschichte zeigt uns, wie es dann weitergeht. Adam und Eva werden von Gott in ihrem Versteck gefunden und zur Rechenschaft gezogen. Viele Menschen haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es irgendwann einen Tag der Rechenschaft gibt. Hier redet Gott Klartext. Du Mensch, hast dich verführen lassen. Du selbst bist das Problem, nicht die anderen und auch nicht Gott, du selbst. Und dann geschieht das, was uns Menschen seit jeher wie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wir streiten die eigene Schuld ab. Wir schieben sie auf andere. Wir verharmlosen sie. Das ist das uralte Sündenbockspiel, zu sagen, ich war es nicht, die anderen, der andere war es. So wälzt Adam die Schuld für sein Verhalten auf Eva und sagt noch so nebenbei, und Gott, hast du schon gehört, die Frau, die du mir gegeben hast. Du, Gott, bist schuld. Hallo. Und die beschuldigte Eva, macht die hinterlistige Schlange für ihren Griff nach der Frucht verantwortlich. Doch Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Er behaftet jeden der Beteiligten bei seiner persönlichen Schuld. So trifft die Schlange als Quelle der Versuchung der Fluch Gottes, worin ein erster für uns Menschen mutmachender Hinweis zu sehen ist. Nämlich, dass Gott die Schlange als Verkörperung des Bösen in der Welt entlarvt, ihr die Maske wegzieht und dass er ihr einmal den Gar ausmachen wird. In Vers 15 heißt es, dass Gott Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange setzen wird und dass der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. In diesen Worten später haben viele Ausleger einen ersten Hinweis darauf gesehen, dass Jesus als Nachkomme Marias den Kopf der Schlange zertreten, das heißt, die Werke des Teufels zerstören wird. Wie es im Wochenspruch heißt, auch ich sehe darin einen ersten Hinweis auf das Evangelium, dass Jesus den Teufel besiegt hat, um den Preis, dass die Schlange ihm in die Ferse beißt, so heißt es ja hier im Text. Und das bedeutet, dass er vor seiner Auferstehung am Kreuz sterben musste. Die Schlange ihm sozusagen eine tödliche Wunde beigebracht hat. Doch zunächst haben Adam und Eva die Konsequenzen ihrer Schuld zu tragen, die harte Strafe, dass das unbeschwerte paradiesische Leben passé ist. Künftig wird das Leben von Mann und Frau durch eine zwiespältige Wirklichkeit gezeichnet sein, was einerseits für die Frau eine Glückserfahrung sein soll, wie die Mutterschaft, oder beim Mann die Erfüllung durch tägliche Arbeit, wird nun zugleich zu einer Quelle von Schmerz und Abhängigkeit bzw. von Mühsal und Kärglichkeit. Die Bestrafung von Adam und Eva gipfelt schließlich in dem Hinweis auf die Sterblichkeit. Du bist Erde und sollst zur Erde werden, so werden sie aus dem Paradies vertrieben. Liebe Gemeinde, auch hier fällt es nicht schwer, die Parallelen zu unserer Zeit zu ziehen. Auch unser Leben ist durch den fortwährenden Zwiespalt von Glück und Leid, von Erfüllung und Frustration bestimmt. Bis heute ist die Geburt eines Kindes für Frauen nicht nur eine beglückende Erfahrung, sondern bleibt mit Schmerzen verbunden. Ebenso ist für viele Frauen die Erniedrigung und der Missbrauch durch Männer eine leidvolle Erfahrung. Denken wir nur an die zahlreichen Frauenhäuser in unserem Land als Zufluchtsorte für von männlicher Gewalt bedrohte Frauen. Und auch Männer können nicht unbeschwert die Früchte ihrer Arbeit genießen, sondern erleben neben der Bestätigung auch immer wieder mühselige Plackerei und den Frust der täglichen Arbeit, oft auch Misserfolg, dass nicht selten es geschieht, dass ihre Unternehmen pleite gehen oder sie ihren Job ohne ihr Verschulden verlieren. Nein, aus dieser Doppelseitigkeit unserer menschlichen Existenz kommen wir nicht mehr heraus. Bleibt am Ende darum nur die bittere Erkenntnis von den folgenschweren Auswirkungen unserer Sünde? Fragezeichen. Nein, Gott sei Dank nicht. Denn die Strafe und Vertreibung aus dem Paradies sind in der Geschichte vom Sündenfall nicht das letzte Wort. Mitten im Gericht Gottes, das haben wir schon gehört, gibt Gott einen wunderbaren Hinweis auf den Erlöser. Aber am Schluss noch etwas anderes, Berührendes, nämlich wie Gott für seine gefallenen Geschöpfe sorgt. Es ist nur eine kleine Bemerkung, die man fast überlesen könnte. Es heißt unvermittelt in Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott lässt Adam und Eva nicht in ihrer Blöße im Regen stehen. Aus Liebe bedeckt er die Blöße ihrer Schuld und schützt sie. Und wir brauchen diesen Schutz auch. Trotz ihrer Vertreibung aus dem Paradies machen die Menschen die Erfahrung, dass Gott weiter für sie sorgt und sich ihrer erbarmt. Allerdings bleibt ihnen der Weg zurück in den Garten Eden verschlossen. Am Eingang stehen Wächter mit einem flammenden Schwert. Und das sollte sich erst ändern mit dem Erlöser Jesus Christus, der allein den Schlüssel hat zum Paradies Gottes. Wir singen doch an Weihnachten immer wieder dankbar und fröhlich. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Für alle, liebe Gemeinde, schließt Jesus die Tür zum Paradies auf, die sagen, erbarm dich über mich. Das, was dein Wort über mich als Sünder sagt, das ist ja so abgrundtief schwierig. Aber ich komme zu dir, Jesus. Und wenn sie ihr Leben bewusst Jesus anvertrauen und sich von ihm führen lassen, das ist eine ganz wunderbare Segensspur, die uns dann durch das Leben hindurchführt Richtung Ewigkeit. Und das schenke Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Wir singen, Jesus nimmt die Sünder an. Lied Nummer 353. Die Strophen 1 bis 2, 4 und 6.
Saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann, Jesus nimmt die Sünder an. Keiner Gnade sind wir wert, doch hat er in seinem Worte eidlich sich dazu erklärt. Sehet doch die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan. An. Kommet alle, kommet her, kommet ihr betrübten Sünder, Jesus.
Jesus rufet euch und er macht aus Sünden Gottes Kinder. Glaubet doch und denket dran, Jesus nimmt die Sünder an. Ich bin ganz getrosten Muts, ob die Sünden blutrot wären, müssen sie Kraft deines Bluts dennoch sich in Schneeweiß kehren. Da ich gläubig sprechen kann, Jesus nimmt die Sünder an.
Liebe Gemeinde, Sie hören noch nun die Abkündigungen zum heutigen Sonntag in Vukovit. Zunächst die folgenden Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde wurden 68 Euro eingelegt. Die Kollekte am Ausgang für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD betrug 21 Euro. Im Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit waren 8 Euro. Und an Spenden wurden gegeben 100 Euro für unser Haus für Kinder. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die evangelische Jugend im Dekanat Kitzingen bestimmt. Am nächsten Sonntag für die Fastenaktion. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie im Schaukasten an unserer Kirche. Aus unserer Kirchengemeinde verstorben ist im Alter von 94 Jahren Frau Gertrud Schmidt, wohnhaft Mainzontheimer Straße 1, zuletzt im Seniorenheim Ebracher Hof Mainstockheim. Die Urnenbeisetzung ist am Dienstag, dem 24. Februar um 13.45 Uhr auf dem Friedhof. Der Posaunenchor trifft sich um 13 Uhr im Gemeindehaus. Aus unserer Kirchengemeinde verstorben sind im Alter von 66 Jahren Herr Karl-Heinz Ehrlich, wohnhaft Drehgasse 26, und im Alter von 63 Jahren Herr Ralf Kraus, wohnhaft Friedrich-Hiller-Straße 23. Der Zeitpunkt der Urnenbestattungen wird noch bekannt gegeben. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deine Hand befehlen wir Frau Gertrud Schmidt, Herrn Karl-Heinz Ehrlich und Herrn Ralf Kraus. Wir bitten für die Angehörigen um Trost und Stärkung durch dein Wort. Amen. Amen. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Passionsgottesdienst am Freitag, den 27. Februar um 19 Uhr. Hier in unserer Kirche. Wir singen neuere Lieder zur Gitarre, die das Leiden und Sterben von Jesus für uns in ein frohmachendes, helles Licht stellen. Herzliche Einladung ebenso zum Gottesdienst am Samstag, den 28. Februar um 17 Uhr in Mainzontheim in der Schule und zum Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, den 1. März um 9.30 Uhr in Albertshofen. Herzliche Einladung zu den ökumenischen Gottesdiensten am Weltgebetstag der Frauen 2026. Am Donnerstag, 5. März um 18 Uhr im Sportheim in Mainzontheim und am Freitag, 6. März um 18 Uhr im Gemeindehaus in Albertshofen. Der Leitspruch für den heutigen Sonntag steht im 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort, in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus,
wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du allen Versuchungen zu einem eigensinnigen und eigenmächtigen Leben widerstanden hast und dich durch deinen stellvertretenden Tod am Kreuz erwiesen hast als Retter aus dem Sumpf der Sünde, des Todes und der Macht des Teufels. Ja, du hast aus einzigartiger Liebe allen Versuchungen widerstanden, vom Rettungswillen deines himmlischen Vaters abzuweichen. Du hast an uns gedacht, weil du uns so sehr liebst. Wir bitten dich, bringe du dich selbst uns immer wieder ganz stark in Erinnerung, wenn wir durch Erschütterungen unseres Lebens, durch Ängste und Zweifel, im Glauben müde geworden sind oder Versuchungen erlegen sind, die unseren Glaubensmut geschwächt haben. Wir dürfen zu dir hin uns kehren, neue Kraft und Mut empfangen. Wir bitten dich, steh deiner Kirche bei, wo sie versucht wird, von deinem Wort abzuweichen, es zu verfälschen, aus Bequemlichkeit oder um Menschen zu gefallen oder sich den Mehrheitsmeinungen des Zeitgeistes anzupassen. Erbarme dich aller Verirrungen, des Machtmissbrauchs in jeder Form, der ungezählte Wunden an Leib und Seele geschlagen hat und schlägt. Allen im Eigensinn Verirrten, deren Religion oder Religiosität sich letztlich doch nur um das eigene Ich dreht, schenke die Gnade der Umkehr zu dir. Hilf allen Christen und uns persönlich, dein Wort ganz neu als Kraftquelle zu entdecken und täglich Kraft zu tanken. Und dann gib uns, dann hilf uns unseren Mitmenschen, die Hoffnung und Zuversicht weiterzugeben, die wir in dir haben, dass du als Mitte unseres Lebens heilend und helfend da bist und Kraft gibst, Frieden und Versöhnung zu fördern und Böses in dieser Welt überwinden zu helfen. Steh bitte denen bei, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen für das Zusammenleben für der Menschen und Völker, dass sie ihre Macht einsetzen für Freiheit und Würde der Menschen. Wehre aller zerstörerischen Spaltung und allem Streit, lass die Kräfte der Versöhnung immer stärker sein. Bitte schenke unseren Kranken und allen Sterbenden deine Nähe und Hilfe. Geh du bitte uns voran in der kommenden Woche, lenke unser Denken und Tun durch dein Wort, dass wir dem Licht deines Wortes unbeirrt folgen. So beten wir in deinem Namen nun gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen vor dem Segen das Lied 602, die Strophen 1 und 4. Vergiss nicht zu danken.
danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahn. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an.
So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden.
Amen.